Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, heute im Real Hope Talk, Tim Juraschek. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Vom Bundesliga-Rasen in die Jugendhilfe. Tim, schön, dass du da bist. Ich muss noch schnell dazu erwähnen, wir haben uns vor, ich glaube, gut anderthalb Jahren kennengelernt und ich hoffe, es beruht auf Gegenseitigkeit. Wir waren uns von Anfang an sympathisch. Es gibt ja so Menschen.
Absolut. Ja. Ein Raum mit 200 Personen und wir haben uns direkt gefunden.
So möchte ich das sagen, genau. Ja. Ich glaube, wir haben ziemlich ähnlichen Humor und alles. Und ich habe gesagt, Tim, lass uns mal einen Podcast machen, weil ich mag ja gerne Leute, die auch eine bewegte Vita haben, die jetzt nicht so geradlinig ist. Und du hast immer mehr dann von dir auch erzählt und von früher. Und ich fand es immer cooler. Und da würde ich eigentlich ganz gern auch so einsteigen. Also, wenn du möchtest, stell dich auch gern kurz selber mal vor und ich hake dann fies nach.
Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gregor, hat mich sehr gefreut, zumal ich deinen Podcast, nachdem wir uns kennengelernt haben, ja auch wirklich verfolgt habe und immer mit einem Schmunzeln, gerade so bei Autofahrten oder so, es gut hören konnte und mich in vielen Dingen wiedergefunden hatte und bei vielen Dingen auch reingegrätscht wäre, weil ich da doch schon auch noch was zu erzählen hätte. Ansonsten, ja, mein Name ist Tim Juraschek, bin stolze 42 Jahre alt. Stimmt gar nicht, ich bin 41, also ich werde erst 42. Aber gut, daran soll es nicht scheitern. Ich bin jetzt seit circa 6 Jahren, habe ich das Familienunternehmen meiner Eltern übernommen, in der Kinder- und Jugendhilfe, war dem schon immer sehr affin, weil es für mich immer wichtig war, mich auch also der Mensch an sich ist für mich sehr wichtig, Gespräche sind für mich sehr wichtig, Emotionen sind für mich sehr wichtig, und ja, so ein bisschen wurde ich in die ganze Geschichte auch reingeboren. Und nach einem längeren Schwenker in den Profifußball, wo ich auch sehr viel Facetten kennengelernt habe, glaube ich, war es dann jetzt auch an der Zeit, zurückzukommen und alles, was ich so erlebt habe, mit in diesen Bereich reinzunehmen und mich dann auch einfach sowohl hier zu entwickeln, aber auch als Unternehmer in verschiedene Bereiche. Und jetzt bin ich hier im geweihten Land im Norden des Landes mit meiner Frau und meinen beiden Kindern ansässig, fühle mich pudelwohl. Das Wetter geht mir ab und zu auf den Sack, aber ansonsten fühle ich mich pudelwohl und
ich finde es cool. Du, wir springen ja eh so ein bisschen hin und her. Vielleicht fangen wir mal echt so ganz früh an. Also ich habe ja gesehen, ihr macht das ja oder deine Eltern auch jetzt mittlerweile seit 30 Jahren. So knappe 100 Mitarbeiter und habe mir auch den sehr emotionalen Film angeguckt. Aber du hast mir mal erzählt, als wir uns unterhalten haben, dass du auch genau mit dieser Art der Pädagogik auch groß geworden bist. Also vielleicht erzählst du dazu mal was, weil das ist ja für mich klang das so, man wohnt mit mehreren zusammen oder so. Also ihr habt das ja wirklich auch gelebt, was ihr jetzt macht.
Ja, hast du recht. Das ist tatsächlich gar nicht so der klassische Weg, sondern für mich war es ein Stück des normalen Aufwachsens, des normalen Lebens. Ich bin da quasi reingeboren worden und mit meiner Geburt haben meine Eltern schon eine Einrichtung geleitet und wir haben auch auf dem Gelände eine Einrichtung mit gewohnt und dementsprechend hatte ich von Anfang an immer Kinder um mich herum, mit denen ich spielen, kappeln, treten, klettern, alles konnte. Aber wichtig war wirklich, einen super Freiraum hatte. Und klar waren es immer Kinder, die nicht meine leiblichen Geschwister waren und die auch nicht ihre Eltern, anders als ich natürlich ihre Eltern vor Ort hatten. Das sind natürlich schon Unterschiede gewesen. Aber meine Eltern haben eigentlich in der Erziehung nie einen Unterschied gemacht. Also es war ein gemeinschaftliches Aufwachsen. Und das war für beide Seiten sehr, für mich jetzt natürlich rückblickend sehr inspirierend, aber sehr gewinnbringend einfach auch. Und für ein Kind, was gibt's da Besseres, als immer Kinder um sich rum zu haben? Also
ist man da als Kind eifersüchtig so? Ich kenne das so manchmal so ein bisschen so aus dem Kindergarten. Ja. Hier ist es meine Mama, es ist mein Papa oder so, wenn die sich dann auch um alle irgendwie, ich sag jetzt mal, gleich kümmern mussten, ist man da eifersüchtig?
Absolut. Also Es gibt immer Situationen, da ist man gerade mal ein bisschen mehr emotionaler, da kommt man gerade aus einem Konflikt oder wie auch immer mit anderen Kindern oder ist einfach nur traurig. Dann fordert man seine Eltern natürlich mehr ein. Und meine Eltern haben das eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Und ich habe natürlich auch in gewissen Phasen, wie Kinder so sind, natürlich mal die Zügel gezogen. Das sind aber meine Eltern. In bestimmten Situationen. Das ist so. Das ist ganz normal und das gehört auch dazu. Aber am Ende ist es auch ein Stück weit die Realität, logischerweise. Aber ja, Eifersucht war auch schon an vielen Stellen immer mal da. Und das wurde mal mehr und mal weniger gestillt, sagen wir es mal so. Also es ist schon auch nicht leicht für meine Eltern gewesen. Da bin ich fest von
Jetzt
überzeugt.
haben wir gesagt Kinder- und Jugendhilfe. Jetzt können damit wahrscheinlich nicht jeder, der jetzt hier vielleicht zuhört, was anfangen. Was ist denn das eigentlich ganz genau? Also was für Kinder kommt zu euch? Du sagst jetzt teilweise ohne Eltern. Also es ist immer ohne Eltern oder kann
Immer.
es auch sein, also immer ohne Eltern, raus aus der Familie zu euch, um, ich sag mal, gesund, geheilt, lieb gehabt werden in meiner naiven Sprache. Was
Ja.
sind das für Kinder? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also in der Regel sind es mittlerweile haben wir ein sehr junges Klientel, also das sind sehr junge Kinder, ich sag mal so im Schnitt zwischen 2 und 7 Jahren, die zu uns kommen, und die werden tatsächlich, die kommen übers Jugendamt zu uns, also der klassische Weg, und werden vom Jugendamt aus dem familiären Umfeld herausgenommen, weil dort keine passende Erziehung stattfinden kann. Das kann verschiedene Gründe haben. Das geht über Drogenkonsum bei den Eltern, über also über eine nicht stattfindende Präsenz der Eltern, über eine Verwahrlosung, über Traumata bei den Kindern, wie auch immer. Auf jeden Fall werden die Kinder aus dem Umfeld herausgerissen und müssen dann in ein sicheres, bestehendes Konstrukt gebracht werden. Und meine Eltern haben oder unsere Einrichtung, oder jetzt meine Einrichtung ja auch, kann ich mal sagen, hat dort so eine All-Inclusive-Lösung, sage ich mal. Also es ist nicht nur so, dass wir eine stationäre Unterbringung haben. Also wir haben, mittlerweile haben wir so 14 Kinderhäuser mit Settinggrößen, also in jedem Haus wohnen so circa zwischen 5 und 10 Kindern, sage ich mal. Und ja, das ist ein ganz normales Aufwachsen. Das Konstrukt ist immer so geblieben. In dem Haus wohnt eine Familie oder wohnt eine Hausleiterin oder ein Hausleiter, ähnlich wie ich auch aufgewachsen bin. Meine Eltern haben das Konzept quasi immer so gelassen. Und man zieht dort als Kind ein, bekommt neue Möbel, ein großes eigenes Kinderzimmer und darf sein Kinderzimmer selber gestalten. Und dann ist es eigentlich eine Begleitung. Also klar, die pädagogische Arbeit, wo so der Part der Erziehung stattfindet, aber an sich auch nur eine Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch den Alltag, wozu der Part Bildung gehört, der Bereich Sport und Freizeit gehört und, und. So, das gehört alles dazu. Ansonsten wächst man auf wie in einer eigenen Familie, muss auch mal Küchendienst machen. Also es ist nicht nur so, dass alles gemacht wird, weil wir haben ja hier Angestellte, die das machen, um Gottes Willen, sondern es ist ein Aufwachsen wie in einer Familie. Und so soll das stattfinden. Und den Vorteil, den wir hier haben, ich habe vorhin vom geweihten Land gesprochen. Wir haben natürlich im Norden sehr viel Fläche, sehr viel Grünfläche. Und so sind auch unsere Standorte angerichtet. Also sehr viel Platz zum Kindsein, also wehtun, klettern, spielen, diese ganzen Geschichten. Und da legen wir einen sehr großen Wert drauf, genau, ja.
Wie ist denn das? Akzeptieren das die Eltern? Also, oder hast du Eltern, die an der Tür rütteln und sagen, gib mir mein Kind zurück?
Ja, natürlich, das gibt es auch. Also es gibt dort die verständnisvollen Eltern, die auch bei sich Fehler erkennen oder auch Defizite erkennen oder auch es als Unterstützung sehen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt werde ich unterstützt, um dann in einem späteren Zeitpunkt wieder voll und ganz da zu sein für meine Kinder. Aber in der Regel ist es so, dass die Jugendämter ein Kind aus der Familie nehmen und dann ist man erstmal so ein bisschen die Gegenpartei. Auch
Ja.
wenn man es natürlich gut meint, das ist schon so. Und da muss ganz viel Elternarbeit auch geleistet werden, auch von uns, aber in der Regel auch über andere Institution, weil wir natürlich erstmal Partei des Kindes ergreifen, so, also für das Kind. Und da auch nicht in so einen Interessenskonflikt kommen, aber wir sind professionell genug, dass wir natürlich beides in irgendeiner Art und Weise auch da zusammenbringen können. Und das ist ja auch unser Wunsch. Also man muss ja mal überlegen, egal, also wenn ich mich ja jetzt mal in ein Kind hineinversetze, ein Kind wird geboren und wächst auf und weiß ja gar nicht, dass Drogen oder dass bestimmte Gegebenheiten, dass das einfach schlecht ist oder auch wenig Präsenz der Eltern oder auch mal ein bisschen rabiateres Verhalten oder auch Gewalt. Das Kind weiß nicht, sondern wächst da rein und denkt, das ist normal. So, das ist einfach so, weil es ja zu Hause so aufwächst. Und dementsprechend ist dieses Band, auch dieses emotionale Band zu den leiblichen Eltern, wenn das erstmal gekappt wird, ist das ein Rieseneinbruch in die Entwicklung und auch emotional fürs Kind, egal was vorher vorgefallen ist. Und das muss man erstmal verstehen. Und dem sind wir uns natürlich bewusst, wogleich wir natürlich hier auch schon sehr. Ja, einen individuellen Ansatz haben. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir ein Konzept haben und alle Kinder werden durch das Konzept geschleust, sondern wir gucken uns jeden Verlauf jedes Kindes an und stricken ein individuelles Hilfskonzept. So, für den,
Und
ne? Und, ja.
ist es denn so, dass dann die Kinder, also euer Ziel ist es natürlich immer, die Kinder wieder zurückzugeben in die Familie. Und wird denn dann auch mit den Eltern, muss ja auch gearbeitet werden, aber das ist nicht eure Aufgabe. Das muss dann parallel von jemand anders betreut werden, oder? Das ist nicht euer
Genau.
Thema.
Nee, da arbeitet das Jugendamt dann parallel mit den Eltern noch an anderen Unterstützungsmöglichkeiten. In dem einen oder anderen Fall ist es so, wo wir merken, okay, es geht jetzt auch Richtung Rückführung oder die Eltern sind auch uns sehr zugetan, also das gibt es natürlich auch, dann arbeiten wir auch schon mit beiden Seiten um diesen Weg, um diesen Ziel, dass leibliche Eltern und Kind schnell wieder zusammenkommen, um denen auch gerecht werden zu können. Aber da spielen natürlich viele, viele Dinge mit ein, ne? Das ist schon so, ja.
Wie ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt die Kinder dann zurückkommen? Also gibt es da eine Rückfallquote oder ist es auch schon vorgekommen, dass Kinder auch wieder zurückgekommen sind, die eigentlich dann schon wieder zu Hause waren? Oder, also ich will jetzt keine Angst, ich will jetzt auch mit dir möglichst über viele positive, schöne Sachen
Ja,
sprechen, aber das
alles
interessiert
gut.
mich jetzt einfach mal. Also wie ist denn das, wenn jetzt, ich sag mal, wenn ihr 14 Häuser habt, jetzt habt ihr als Beispiel, weiß ich nicht, was habt ihr, 60 Kinder oder so,
Nee,
oder?
wir haben tatsächlich insgesamt, weil wir auch so familiäre Außenstellen noch haben, ich habe jetzt nur von den Kinderhäusern gesprochen, haben wir stationär bei uns 95 Kinder, die wirklich bei uns fest wohnen und dessen Wohnort das tatsächlich auch ist, ja. Ne?
Und ist das schon auch, also, dass die nach einer gewissen Zeit wieder zurückgehen? Also gibt es da so eine Faustformel, so nach 2 Jahren oder ist das, weil du hattest mir mal erzählt,
Nee.
ihr habt auch wirklich Langzeit, Bewohner, die dann auch wirklich das Teenageralter bei euch durchleben? Oder ich glaube, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, du hast mir so erzählt, da war sogar einer 20 oder ist 20 oder so, oder? Also kann es sein?
Ja, absolut. Also unsere Hilfe ist grundsätzlich erstmal auf Langfristigkeit ausgerichtet. Aber wir handeln immer so ein bisschen nach dem Motto, so kurz wie möglich, aber so lange wie nötig. So, ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz. Aber ja, wir haben nicht wenig, die mit 2, 3, 4, 5 Jahren zu uns gekommen sind und mit denen mit denen wir dann irgendwann mit 18, 19 eine eigene Wohnung gesucht haben und auch die Berufsbegleitung mit begleitet haben. Und wo wir einfach einen super engen Kontakt und auch eine Dankbarkeit einfach spüren, wo wir, also die uns immer noch regelmäßig besuchen kommen. Wir haben genauso Mitarbeitende, die früher als Kind bei uns in der Einrichtung waren. Auch das
Das wollte
gibt
ich gerade
es.
fragen, genau, wollte ich gerade auch fragen.
Ja.
Das würde mich auch interessieren. Also, die haben das selbst durchlebt, wissen genau, wie es war. Ja. Also, ich
Also auch
habe jetzt
das
nur
gibt es.
so einen positiven Fall. Ich bin ja, weil ich dir erzählt, ich bin ja im Montessori-Haus hier in St. Johann. Da haben wir das auch. Also,
Ja.
dass da wirklich Schüler übernommen sind und jetzt Pädagogen sind. Also, das, wenn man es einmal mitlebt. Jetzt hatten wir
Ja,
ja
und das
vorher
finde ich
noch.
auch ein ganz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das
Ja,
finde ich
kein
auch ein
Thema.
ganz, passendes Beispiel dafür, dass man selber zeigt, dass es so auch ins Herz geht, unter die Haut geht und dass man auch viel richtig macht. Und das ist so eine, das ist ja auch etwas, was man wenig im Alltag immer so messen kann, sondern das sind einfach die Lichtblicke, die Beispiele, die sagen, okay, ja, da ist eine gewisse Dankbarkeit da und es wird direkt zurückgebracht, ja, ich bin gut aufgewachsen, ihr habt mir geholfen und ja, deswegen sind
Was
das einfach schöne Beispiele.
ich mir auch gemerkt habe, dass du gesagt hast, du könntest theoretisch jeden Monat ein weiteres Haus aufmachen, weil ihr so viele Anfragen habt. Es ist eine Katastrophe, man kann sich es nicht vorstellen. Und ich kann hier dir ein Beispiel sagen, bei mir hier genau hinter mir im Büro, wir haben an die Abas vermietet. Ich sage jetzt auch nichts Falsches. Wir sind ja in Tirol, die kümmern sich um Kinder, die ein bisschen hilfsbedürftig sind, damit die in die Berufswelt kommen. Das war hier bei uns in Kitzbühel das beste Büro. Die haben jetzt gerade zwei Vollkräfte entlassen und machen ihr Büro jetzt hier zu, weil die Fördermittel gestrichen worden sind. Und da ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Dann habe ich auch zu denen gesagt, ey, was braucht ihr eigentlich oder wie können wir euch unterstützen? Von mir aus Büro umsonst geben und so sagen sie, du, da kann uns gar keiner helfen, weil das alles so komplex ist. Das muss dann über die Fördermaßnahmen und so wie auch immer laufen. Spürt ihr da, kriegt ihr da ein bisschen Rückenwind wenigstens vom Staat oder?
Ja, also man muss ja schon sagen, dass wir jetzt gerade in einer, auch in einer Phase stecken, wo ich schon auch gespannt hingucke, was passiert jetzt mit den Einsparungen, mit dem Bundeshaushalt, auch mit dem Gesamtetat für den, fürs, für de, für den Sozialressort. Also für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe lässt sich Deutschland ja, das ungefähr um die 70 Milliarden kostet das jährlich. Das ist aber der gesamte Bereich Kinder- und Jugendhilfe. Das ist jetzt nicht nur stationäre Jugendhilfe, sondern da geht es um alles, was Kinder- und Jugendhilfe angeht. Und alles ist immer auf Langfristigkeit und ausgerichtet. Und der Begriff Nachhaltigkeit hat in den letzten 15 Jahren ja mehr an Bedeutung gewonnen als gefühlt jeder andere Begriff. Den kannst du ja auf alle Bereiche mittlerweile auslegen. Aber du hast ein passendes Beispiel gebracht, wie Dinge gut gedacht werden, etabliert werden, langfristig in die langfristige Ausrichtung gebracht werden sollen und zack, mit dem sofortigen Einsparpotenzial irgendwas gestrichen wird ohne die Folgen. Also nicht nur die Folgen, die finanziell vielleicht im ersten Schritt auch an Kostenersparnis da sind, sondern vor allen Dingen mal die Folgen, die auf der menschlichen Komponente und in gesellschaftlich da sind. Das wird ja gar nicht berücksichtigt. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, wo ich auch versuche, sozialpolitisch viel unterwegs zu sein und immer wieder auch zu verdeutlichen, wie wichtig diese Arbeit ist, damit alles andere, unter anderem auch am Ende das Unternehmertum, auch Bestand hält, weil am Ende geht es darum, eine Jugend zu haben. Wir müssen auch die klugen Köpfe und die Bildung und auch die Lebensfähigkeit herstellen, um in Zukunft in einem gewissen Wohlstand zu leben. Und Deutschland hat lebt immer noch in einem Wohlstand, auch wenn wir natürlich momentan mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber das bricht man dann natürlich zu. Und das Schlimmste ist immer daran, dass nicht nur also zum einen die Mitarbeitenden, aber zum anderen auch die Kinder und Jugendlichen da völlig auf der Strecke bleiben. Und du hast das beste Beispiel gerade gebracht. Es ist eine Entscheidung, die so ein gesamtes Konstrukt ja, niederringt. Und ja, ich bin gespannt, wo es jetzt gerade, ich kann jetzt ja nur für Deutschland sprechen, weil das natürlich so ein bisschen mein Markt ist, den ich bewege und dann auch Niedersachsen. Aber wo der Weg jetzt hingeht und wo am Ende die Einsparmaßnahmen erzielt werden. Also wir sprechen auf der einen Seite von, wir müssen mehr Fachpersonal haben. Das heißt, da müssen mehr Gelder investiert haben, um die Leute auch in die Fachbranchen reinzubekommen. Nicht nur Soziales, Handwerk und viele andere Bereiche haben dort noch viel größere Probleme, aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite streichen wir im Fundament bei bestimmten Leistungen die Gelder. Ja, viele Dinge gibt es, die müssen wir
Katastrophe.
hinterfragen, auch gerade jetzt im Zuge der letzten 5 Jahre, was so auch der gesamte Part der Migrationspolitik und so hat, alles seine Berechtigung, dass man Dinge auch evaluiert und guckt, was hat geholfen, was hat nicht geholfen, um dann auch seine Schlüsse daraus zu ziehen. Aber wir müssen auch schon gucken, wo kommen wir her, was bringt uns fundamental weiter und wo können wir in Zukunft auch noch die Menschen vorbereiten, die das Land irgendwann weiterführen und auch prägen. Und das ist schwierig.
Seid ihr also kriegt ihr auch Spenden oder sowas oder seid ihr hundertprozentig einfach von der öffentlichen Hand, dass ihr da
Nee, wir sind
bezahlt werdet?
100% von der öffentlichen Hand. Das ist so. Wir verhandeln quasi ein eigenes Entgelt,
Ja.
was so ein Tagessatz ist, was man pro Kind pro Tag erhält. Und da müssen alle Leistungen drüber abgegolten sein. Und eine Einrichtung oder ein Träger, der mehr Leistung und bessere Leistung hat, kann natürlich besser verhandeln als ein kleiner Träger, der kleinere Leistung hat. Das ist, weil da natürlich alles mit reingespielt wird über einen Schlüssel. Personalgehälter,
Ja.
Fahrten,
Ich
Lebensunterhalt und so weiter.
merke das gerade bei uns da. Sorry, dass ich wieder darauf zurückkomme, aber wir haben 105 Kinder im Haus und haben 27 Pädagogen und es ist wirklich auch, wir kämpfen an allen Ecken, wir kriegen keine Förderung. Also wir kriegen gar nichts. Dadurch, dass wir da privat sind und dadurch, dass wir auch noch Montessori sind, denken die alle, das ist eine Sekte hier in der
Das ist eher,
Region.
das muss ja, ja,
Das
Wahnsinn.
ist wirklich, also die Leute sind da leider nicht so open-minded. Aber
Ja,
wenn
weil
du
die
jetzt
sich auch nicht
sagst,
damit auseinandersetzen. Nee,
nee,
das ist so.
die haben auch immer oft Angst vor Veränderungen. Und
Ja, das stimmt.
ich merke ja, wie ist denn das, oder die Kinder von heute, die bei euch sind, du hast ja jetzt, ich sag mal, den Erfahrungsschatz aus 30 Jahren. Sind die Kinder anders geworden, die heute da sind, zu dem, die früher da waren?
Ja, also erstmal von einer, also die Kinder sind, was ich klar gemerkt habe, ist, dass sie viel jünger geworden sind. Also wo wir früher so Kinder und Jugendliche oder eher Jugendliche auch aufgenommen haben, 13 bis 15 Jahre oder 10 bis 15 Jahre, ist es so, dass wir mittlerweile wirklich quasi Kleinkinder aufnehmen. Also ganz früh innerhalb der frühkindlichen Erziehung, was natürlich pädagogisch ein Vorteil ist, aber auf Seiten des Kindes erstmal ein Riesenproblem ist, weil, wie gesagt, dieses Band zu den leiblichen Eltern ja auch getrennt wird. Aber man kann natürlich, hat noch viel Möglichkeiten, da auch den richtigen Weg einzulenken und für das Kind quasi so ein bisschen den Weg auch zu ebnen. Wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, bei den, das mag aber doch daran liegen, dass sie jünger sind, ist, dass sich gerade im Bereich der Kommunikation sehr viel verändert hat, diese Alltagsherausforderung, die Kinder wirklich, dass das wirklich in Diskussion sind, die Kinder rauszubringen zum Spielen. Das ist Wahnsinn. Die wollen nicht raus spielen. Fußball, sonst was. Die bleiben in ihren Zimmern. Die wollen lieber in irgendeiner Art und Weise sich zurückziehen. Am liebsten nur vom Fernseher oder vom Handy oder sonst wo sitzen. Das ist ja glücklicherweise bei uns alles, gibt's das nicht. Also ab einem bestimmten Alter gibt es so, haben wir so Medienzeiten auch, damit die auch natürlich kommunizieren können. Aber immer nur da, wo es auch geht. Unter strengen Voraussetzungen logischerweise auch. Aber ab einem bestimmten Alter ist das einfach auch wichtig, weil die verlieren natürlich sonst auch den Anschluss, auch in ihren Klassen und so. Aber das gab es früher nicht. Also wenn ich an meine Kindheit denke, mit den Kindern, mit denen ich aufgewachsen bin, die ja bei uns untergebracht sind, wir waren rund um die Uhr draußen. Wir haben Scheiben kaputt geschossen, wir haben uns im Wald versteckt und mit Äpfeln geworfen, wir haben. Was wir nicht alles gemacht haben, auch an Blödsinn, das hat sich völlig verändert. Das ist alles viel ruhiger, viel unterschwelliger geworden. Und irgendwie diese gesamte virtuelle Welt, ist wirklich eine Herausforderung. Das muss man wirklich so sagen. Das ist echt wirklich schwierig. Und ich weiß nicht, wie man das, also man muss es aus meiner Sicht irgendwie eindämmen. Und das musste auch mittlerweile, muss es da Regularien geben. Für Schulen, für andere Bereiche. Das können wir. Also das ist wirklich dramatisch, muss ich jetzt sagen.
Das ist eine große Kacke, ja, das sehe ich auch. Also wenn die sich auch treffen, die sitzen zu dritt auf dem Bett Habe ich bei Freunden und die haben alle drei ein Handy in der Hand und sitzen zu dritt und sagen dann, oh, war ein super Nachmittag. Und dann sage ich, ihr habt doch nichts gemacht. Also Wahnsinn. Ich muss jetzt versuchen, wie ich zwei Brücken schlagen kann. Einmal wollte ich ganz gern die Brücke schlagen, ein Jahrzehnt bei Werder Bremen und im Sport und Marketing. Da kommt man ja so ein bisschen aus dieser Vollgas-Profisport auf mentale Stärke und diese ganzen Sachen. Hast du irgendwas mitgenommen aus den 10 Jahren, jetzt wo du praktisch das Familienunternehmen übernommen hast?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss ich sagen, war das eine unheimlich wertvolle, dankbare Zeit, wo ich tatsächlich alle Facetten des Unterne nicht nur des Unternehmertums, das kam vielleicht ein bisschen später mit eigenem Interesse, aber des gesamten Business mit allen Schwarz- und Weißflecken habe ich da so kennengelernt. Und das hat mich unheimlich geprägt. Alleine, wenn du selber so aus der einer bist, der immer nur machen will und immer nur einfaches anpackt und gar nicht großartig hinterfragt. Und wenn eine Tür geschlossen ist, dann suche ich mir halt eine andere und so weiter. Das war natürlich bei Werder Bremen ein Problem, weil alles auf den Profisport zugerichtet war. Am Ende hast du, willst, machst du viel und machst auch willst du auch alles machen, gerade auch im Bereich Sozialem und im Bereich Jugend und und. Aber am Ende ist es immer, ist diese Abhängigkeit von dem, vom Kerngeschäft, also vom Profifußball, von dem, was eine Mannschaft am Ende fabriziert, kann von dem einen Monat auf den anderen Monat das Geschäft völlig verändern. Und diese, und da habe ich so eine entspannte Flexibilität draus entwickelt, dass ich sage, okay, dann ist es so, dann machen wir es halt nächsten Monat. Oder ich finde einen anderen Weg. Ne? Und das war, ja. Und das war für mich echt eine Herausforderung, wo ich auch intern dann immer, also am Ende habe ich mir ja so ein bisschen meinen Bereich geschaffen, wo ich so, wo sich auch so keiner rangetraut hat. Ne? So
Ist
richtig.
denn, muss ich mir denn so ein, ich versuche das schön blumig immer auszudrücken, wenn ich mir so ein Haus vorstelle und da sind viele Kinder, kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen? Natürlich ist es, muss ja ein Team sein irgendwie. Da gibt es dann den Trainer, die Trainerin innerhalb dieses Hauses, nenne ich, drehe es jetzt in meiner Welt aus, dann müssen die ja trotzdem alle irgendwie auch zusammen funktionieren. Also hast du da irgendwas mitgenommen, dass du sagst, okay, Motivation, wie funktioniert das, wie motiviere ich überhaupt die Kinder, die dort sind? Wie bringe ich die raus? Wie bringe ich die vielleicht auf den Fußballplatz oder dass die mal einen Apfel werfen?
Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Und am Ende, muss ich sagen, ist der Schlüssel, der Einbezug in die Themen. Also Probleme auch gemeinschaftlich oder Herausforderungen, sag ich mal, gemeinschaftlich zu bewerkstelligen und nicht zu versuchen, okay, an zwei, drei Stellen es selbst für sich zu machen und alle anderen müssen da jetzt so mitlaufen, sondern wirklich die Themen auch mit einer gewissen Transparenz, preiszugeben und zu besprechen. Alle mitzuholen und dann ergeben sich immer Lösungen. Gerade in solchen großen Teams sind immer Köpfe und Personen dabei, die etwas mitbringen, was man vorher gar nicht erwartet hätte. Und da kommt eine Lösung von ganz alleine. Und jeder möchte am Ende ja den Erfolg auch für oder möchte wenn wir jetzt bei dem Blumigen bleiben oder bei dem Haus bleiben, wo viele Kinder sind oder wo viele sind, die einfach auch zusammen wohnen, da möchte jeder ja irgendwie ein schönes Leben haben, sage ich mal. Und so ist es ja in einem Unternehmen eigentlich auch. Alle haben das gleiche Interesse, alle wollen, dass dass sein eigener Bereich nicht angekratzt wird oder irgendwie, naja, das oder dass sein ja, eigener Bereich irgendwie nicht, das jetzt fehlt mir gerade ein Wort, ja, dass der eigentlich strittig gemacht wird, also dass der eine gewisse Berechtigung auch hat. Und so ist es da auch. Also ich glaube, du musst die Stärken deiner eigenen Leute mitnehmen und auch sowohl in guten Situationen als auch in schlechten Situationen einfach das gemeinschaftlich tragen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich mitgenommen habe. Ja.
Du bist ja
der
erstmal
Intensivhilfe.
rausgegangen bei dir zu Hause. Ich habe irgendwie gesehen, du warst auch an der Makromedia. Und
Kennst du die?
ja, klar kenne ich die. Logo.
Ja?
Logo kenne ich die, klar. Ich war in der BAW, die Bayerische Akademie für Werbung und Marketing. Und es gab immer
Ja,
so
okay.
die Variante, weißt du, wo geht man hin? Makromedia oder geht man an die BAW?
Ja.
Ich habe BAW
Ja,
genommen. Und aber dann hast du ja dich im Grunde genommen für die Makromedia entschieden. Also hast du ja gesagt, okay, ich mache jetzt mal eher was Kreatives. Dann wolltest du schon immer zu Werder Bremen. Bist du Werder-Fan?
ich bin schon Werder-Fan durch und durch gewesen, halt klein auf. War für mich immer das Größte. Ich war wirklich ein absoluter Mega-Fan. Und ja, habe auch mal vorgespielt und wurde dann sogar weiterhin eingeladen. Sollte dann auch zu den ersten Trainingseinheiten als Kind noch mal kommen. Und dann ist es aber an dem Fahrtweg damals gescheitert, den meine Eltern nicht leisten konnten. Das war so ein bisschen, wer weiß, wo es dann gelandet wird. Bin ich jetzt aber dankbar für.
Hätte aus dir werden können.
Ja, genau. Ja. Oder auch
Es
nicht.
hätte aus dir werden können.
Oder auch
Super.
nicht.
Du.
Nee, ich bin da sehr, sehr dankbar für. Aber ja, ich war schon immer Werder-Fan. Und dann bin ich tatsächlich ausschlaggebend ist, ich habe ja soziale Arbeit auch studiert. Und dann war das so ein bisschen vorgeebnet, der Weg. Der Weg von meinen Eltern und du rennst da hinterher und machst das Gleiche und bist nie richtig rausgekommen. Und dann habe ich eine Prüfung wiederholt verhauen im Studium. Und dann kam bei mir so ein Ding, wo ich mich das erste Mal wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt habe und eine Entscheidung alleine getroffen habe, wo ich nicht irgendwie meine Eltern um Rat gebeten habe oder, sondern wirklich komplett alleine. Und dann saß ich zu Hause in diesem frustrierenden Moment, aber dann auch irgendwie trotzdem inspirierend, weil ich mir getraut habe, was Eigenes Neues irgendwie in die Wege zu leiten. Und hab da ein bisschen rumrecherchiert. Köln fand ich schon immer mega als Stadt einfach. Ich fand das auch so eine starke Marke irgendwie. Ich war da noch nie gewesen, oder bevor ich da hingegangen bin. Aber irgendwie Köln und das Rheinische, so frei Schnauze und diese Lebendige, irgendwie fand ich es cool und habe gedacht, okay, eigentlich das musst du machen und habe auch dann nur in Köln geguckt. Und dann habe ich das gefunden, habe mich beworben, habe diesen Einstellungstest, bin da heimlich hingefahren, habe den da absolviert und dann wurde ich genommen und dann habe ich den Hebel umgelegt und habe gesagt, okay, jetzt habe dann irgendwann doch meine Eltern wieder ins Spiel geholt, weil dann ging es ja dann doch um die Geschichten, man braucht auf einmal Geld für eine Wohnung und man braucht dies und das, ne?
Komisch.
Ja, und dann, aber die Unterstützung war natürlich immer da von meinen Eltern, das muss man ehrlicherweise sagen, also in allen Situationen. Auch heute noch, die sind immer da. Und ja, und dann bin ich hin und habe Medienmanagement studiert, habe mich dann nachher so in die Fachrichtung Sport-Event-Management darauf festgelegt und habe dann ein Praxissemester, wo ich mich irgendwie in dem Bereich auch, was ich dann in dem Bereich absolvieren musste. Und dann gab es für mich drei Anlaufstellen. Die ersten beiden waren für mich realistisch. Das waren FC und Kölner Haie, weil dann wäre ich in Köln geblieben. Und das dritte war Werder Bremen. Das war für mich völlig absurd. Und dann bekomme ich aber eben zwei Absagen und eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und das war eben von Werder Bremen. Und da habe ich gedacht, okay, so, schweißgebadet, diesen Brief in der Hand. Und dann, als ne, man ist ja noch immer der absolute Fan und es war ja so unantastbar die grüne Raute für mich. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich irgendwann das Praktikum angefangen. Und dann kam die Situation, wo ich jetzt immer noch dran denke, weil ich zum Ende meiner Werder-Zeit so das völlig entgegengesetzte Gefühl dann gespürt habe. Und das war, dass ich dann eine Aktion begleiten sollte mit einem Profi zusammen, wo er auch rausgegangen ist in eine soziale Einrichtung. Das war so eine Kleiderkammer, wo Kleider gesammelt wurden für Obdachlose. Und es war eine relativ große Kleiderkammer dort in Bremen. Und dann sollte ich mit einem Profi dahin und bin ich schon mal hingefahren und stand dann da in dieser Kleiderkammer. Das war mit Autogrammstunde und so weiter und so fort. Nach draußen hin schon die Schlangen auf die Straße raus an Leuten und ich stand dann da drin als kleiner Praktikant, gerade Neuling und Anfang, völlig herzklappt. Stand ich da, weil ich diese, ne, mit dieser Werder-Jacke da rumzulaufen und auf einmal ist man irgendwie ein Teil davon,
Ja,
völlig
ja.
unreal für mich. Und dann kam halt Diego rein. Ne? Das war halt für mich das Größte überhaupt. Der Spielmacher, der Zehner, der Star der derzeitigen, der damaligen Mannschaft. Und da war ich, da hätte ich so umkippen können. Also das war für mich völlig Wahnsinn. Ich habe kein Wort rausgekriegt, war völlig absurd, habe nur gestikuliert und so weiter. Völlig Wahnsinn. Und da habe ich gemerkt, noch mal mehr, wie viel Kraft so eine emotionale Verbindung zu Idolen, zu einem Bundesliga-Verein und wie viel Kraft diese Marke eines Fußballvereins auch einfach mit sich bringt. Und wie man das auch nutzen kann, in dem Fall für Kinder und Jugendliche, das auch gewinnbringend einzusetzen. Und dass das wirklich ein richtiger Wert ist. Und ja, und das habe ich so ein bisschen verinnerlicht. Nach 11 Jahren, als ich dann da abgehauen bin, ist dieser Zauber völlig verloren gegangen und ist immer noch nicht wirklich wieder da. Ich bin mittlerweile aus dem damaligen Fan, der nie irgendeine Kritik geäußert hätte, bin ich mittlerweile der sich jetzt das von zu Hause anguckt, sich quälen muss, mal wieder ins Stadion zu gehen, um die Zeit aufzuwenden und dann am Ende auch derjenige ist, der es eher kritisch und skeptisch sieht. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal so sein würde, aber bin ich dann auch jetzt mal. Ja, und ja, wie gesagt, Zauber ist
Fußball
verloren.
ist ich hab einen lieben Freund, den Roland Eitel. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee.
Der war so der Pressesprecher von Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, Mesut Özil und so eine ganzen Sachen. Der ist da sehr tief drin und der hat damals auch diesen Deal begleitet. Ich sage jetzt hoffentlich auch nichts Falsches hier. Damals, als Jürgen Klinsmann zu Bayern München wohl gegangen ist.
Ja.
Und Fußball kann auch sehr grausam sein. Also das ist, also auf der einen Seite finde ich super, was du gesagt hast, man braucht Idole, finde ich total wichtig, dass man einfach sagt, man braucht so ein Vorbild, dass man irgendwas hat, wo man sich hinorientieren kann. Aber Fußball kann wirklich auch grausam sein. Also
Ja, das absolut. Das ist so. Dieses Geschweine, es ist wirklich ein Schweinegeschäft, wenn man es so sagen möchte. Das muss man wirklich so sagen, weil es werden Gelder benutzt, um am Ende was herzubekommen. Und da macht man vor vielen Wegen auch keinen Halt. Das ist einfach so und versucht alles irgendwie so auszuschmücken und überall das Ganze so für sich gewinnbringend einzusetzen. Das ist aber ja am Ende im freien Unternehmertum vielleicht nicht in der Höhe und auch nicht in dem, aber dass man mal jemanden zum Essen einlädt, in der Hoffnung, dort einen persönlicheren Bezug zu bekommen, um vielleicht auch später ein Geschäft abzuschließen, ist ja das Normalste der Welt. Und das ist, ja, das sind einfach andere Dimensionen. Und man wird ganz schnell auch fallen gelassen, wird ganz schnell hochgelobt und ganz schnell fallen gelassen, das ist auch so. Aber ich muss sagen, ich für meine Zeit habe dort wirklich sehr, sehr viel gelernt. Eine Sache, die ist mir erst im Nachgang eingefallen, als du vorhin gefragt hattest, was ich so mitgenommen habe, wo ich so ein bisschen gesagt habe, dass man alle mitnehmen sollte und auch Probleme und auch Gewinnbringendes oder positive Zeiten gemeinschaftlich sowohl zu feiern als auch die Hürden zu nehmen, war das, was mich geprägt hat tatsächlich in den 11 Jahren, war eine Führungskraft, vor der ich den absoluten Respekt noch heute hat und durch den ich niemals so geworden wäre, wie ich jetzt bin. Und das war damals der damalige Präsident Klaus-Dieter Fischer, der einem immer den Rücken gestärkt hat, aber auch immer massivst eingefordert hat in einer gewissen Qualität. Und das immer mit so einer Autorität, dass du immer das Gefühl hattest, das ist dein zweiter Papa. Aber du trotzdem den Respekt hattest und zusammengezuckt bist, wenn du nur sein Parfüm auf dem Flur gerochen hast oder sein Schlüsselbund gehört hast. Ne? Und ich habe einmal so ein richtiges Ding gegen eine Wand gefahren oder gegen eine Wand gefahren, nicht. Das konnten wir alles noch korrigieren. Da habe ich mich selber drüber geärgert, dass ich da so ein Projekt einfach nicht weiterverfolgt habe oder nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit. Und da hat er mich in seinem Büro zitiert und hat mich lang gemacht, dass ich da heulend wieder zurück in mein Büro gekommen bin. Und ich bin so dankbar für diese Situation, weil er ist auch so, das hat er sofort danach vergessen und fördert dich dann und fordert und fördert dich danach sofort oder hat mich danach sofort weiter gefördert und gefordert auch. Aber ich war so dankbar, weil mir das gezeigt hat, okay, das gibt dir einen Weg. Also der gibt einen Weg vor, den musst du schon alleine gehen, auch mit einer gewissen Kreativität und Flexibilität und mit deiner eigenen Handschrift. Aber diesen Weg darfst du auch nicht so verlassen, weil das ist der Weg, den er gerne jetzt hätte und der muss auch so sein. Und das war für mich Wahnsinn. Und diese Art Autorität und gleichzeitig Papa und Freund und Förderer zu sein, alles so in einer Person, ich habe nie eine bessere Führungskraft oder nie einen besseren Chef oder der war Präsident gehabt.
Das Schwierige
Gemeinsam.
heutzutage ist, wir sind leider eine aussterbende Rasse und jetzt sind wir ja Gattung. Ich bin ja nur ein bisschen älter als du, aber in der heutigen Zeit, wenn du jemanden, der da jetzt 22 Jahre alt ist, komplett einmal zusammenbetonierst und der weint, dann hast du am nächsten Tag die Kündigung auf dem Tisch.
Das
Und
stimmt.
ich muss ehrlich sagen, die schlimmsten Lehrer, Herrn Kugler, Gott hab ihn selig. Der hat mich wirklich gequält. Ich war Legastheniker. Ich konnte nicht gut lesen, nicht schreiben, kein gar nichts. Ich musste nach vorne und vor der gesamten Klasse vorlesen und habe mir da einen abgestottert und so eine Sachen. Ich war am Ende. Ich habe ihn gehasst. Der hat mich im Nachhinein besser gemacht. Und nicht jeder, der dir in den Arsch tritt ich bin mal entlassen worden in einem Unternehmen, da setzte sich der Herr Walker, auch ihn, Gott hab ihn selig, ist leider auch schon verstorben, setzte sich mir gegenüber und sagte, Herr Geppert, es ist manchmal wirklich schwierig. Ich war frischer Tauchlehrer, war im Immobilienunternehmen, kam wieder rein und dachte so, ja, okay, jetzt kann ich da wieder voll durchstarten. Ja, dann sag ich zu meinem Kollegen, Mensch, hey, wollen wir nicht irgendwie per Du sein? Ja, nee, Herr Gebhardt, ist mir lieber, wenn wir per Sie sind. Der war 2 Jahre jünger als ich. Ja, so einer. So,
Oh,
dann habe ich
weiß
da
ja schon sofort
irgendwie,
Bescheid.
ja, wusste ich Bescheid. So, und dann war das alles irgendwie total kacke. Weißt du, ich war irgendwie 6 Jahre gerade Tauchlehrer, war gut drauf. Dann sagt mir der Herr Walker, irgendwie nach 3 Monaten, also Herr Gebhardt, es ist wirklich blöd, wenn man feststellt, wenn man auf die Tanzfläche geht und die falschen Schuhe anhat. Ich möchte, dass wir uns hier trennen. Und im Nachhinein war das natürlich eine Erfahrung, die war echt ein Haufen Scheiße. Weil er meinte dann auch gleich, Sie können jetzt bitte an Ihren Schreibtisch gehen und wäre gut, wenn Sie den dann bitte leerräumen und dann können Sie das Büro verlassen. Und da habe ich nur noch gesagt, Herr Walker, können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Darf ich nachher um 18 Uhr wiederkommen und das machen, wenn die Kollegen weg sind? Mir ist das jetzt so peinlich. Dann hat er gesagt, ja, kein Problem. Also, aber
Wahnsinn.
das ist gut, dass du es sagst. Also manchmal hat auch die wirklich nicht auf ersten Anhieb nett scheinen oder wie auch immer. Ich hatte gerade einen Workshop auf Mallorca und da ging es auch um das Thema Kommunikation. Und bei mir, ich bin leider nicht so gut in Loben. Ich bin mehr gut da drin zu sagen, du, das könnte man vielleicht so machen. Das muss ich auch noch mal lernen. Du,
Aber du
was
bist dir
mir.
dem ja zumindest bewusst. Von daher ist es ja nicht so,
Nein,
dass
nein,
du
ich
es nicht
weiß
weißt und
das.
jetzt
Also
nicht.
ich. Also ich weiß das, mir fehlt manchmal ein bisschen vielleicht die Empathie, um da großartig zu loben. Dann, wie muss ich mir das vorstellen? Kam irgendwann der Anruf und dann hieß es, Tim, du musst ran, ich habe keinen Bock mehr von deinen Eltern. Oder wie ist das passiert? Wie ist jetzt die Stabübergabe oder wie man so schön sagt, wie ist das passiert?
Ja, so nicht, sondern ich habe ja auch noch zwei Geschwister. Ich habe eine 4 Jahre ältere Schwester und einen kleineren Bruder. Der ist
Verdammt
9 Jahre
gut
jünger als
aussehenden
ich.
kleineren Bruder, weißt du? Den habe ich ja
Genau so einen
kennengelernt.
kleinen Bruder. Ja, den
Weißt
hast du kennengelernt, stimmt.
du?
Und dann war es am Ende so, dass es unter dem Deckel Familienrat muss tagen. Und dann kommt die ganze Familie zusammen. Und dann ja, wird das erstmal so bekannt gemacht, dass es jetzt. Also es stand dann auch noch ein bisschen vorher auch noch also meine Eltern haben sich auch getrennt vor, ich weiß gar nicht, 8, 9 Jahren oder was. Und in dem Zuge, die haben das aber noch ein paar Jahre dann auch weitergemacht, verstehen sie auch gut und das läuft ja immer noch alles super. Also, ne? Und dann ging es aber so darum, dass der eine schon den Staffelstab übergeben wollte, der andere noch nicht. So. Und dann mussten wir externe Unterstützung haben. Weil wenn unsere Familie zusammenkommt mit 5 Köpfen, die alle eine Meinung haben, und alle meinen es zu wissen, wie es geht und wie es am besten läuft und auch das Thema Kritikfähigkeit auch nur an der einen oder anderen Stelle, ich sag mal ausgeprägter und mal nicht ausgeprägter vorhanden ist, dann ist es so, dann braucht man einen Mediator, damit man sich in der Familie nicht irgendwie zerfleischt, weil am Ende soll ja jeder, also geht es auf der einen Seite um das Unternehmen und auf der anderen Seite um das Familie, oder um die Familie und das Erbe. Und das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. So.
Sind beide
Sondern,
Geschwister mit dabei?
genau, wir sind alle drei hier im Unternehmen jetzt, ja.
Wer macht was?
Also ich habe die Geschäftsführung übernommen und halt so das Große und Ganze ein bisschen im Blick. Meine Schwester ist psychologische Psychotherapeutin. Die hat ja wir haben ein eigenes Therapiezentrum. Das hat sie komplett unter sich. Das heißt, alles, was an therapeutischen Hilfen angeht, können wir selber darauf zurückgreifen, zu jeder Tag- und Nachtzeit und wollen das jetzt auch noch ein bisschen ausweiten. Und mein Bruder, der ist ja ich weiß gar nicht, vor 4, 5, 6 Jahren, er mit dem Studium ist fertig geworden, ist dann hier in den pädagogischen Bereich reingegangen und ist jetzt mit dieser Umstrukturierung oder mit dem Restart, will ich das mal nennen, habe ich ihn jetzt mit in die Geschäftsführung hier reingeholt und der unterstützt und nimmt jetzt einzelne Bereiche ab. Und da gucken wir jetzt gerade, wie es jetzt weitergeht. Der entwickelt sich gerade, aber der soll natürlich auch selbst schauen, in welche Richtung er sich entwickeln will. Genau.
Dem Video, was man zum Schluss sieht, wenn ihr da alle steht mit den kleinen Kindern auf dem Arm, da sagst du als Vorletzter was und dann sagt noch mal jemand was mit einer Brille. Lass mich korrigieren. Ich glaube, der hat eine Glatze.
Genau, das ist mein Schwager. Das ist der Mann von
Ja.
meiner Schwester.
Okay,
Ja,
jetzt habe ich es.
genau.
Jetzt habe ich
Der ist
es. Okay.
auch hier im Unternehmen, auch in der Leitung tätig. Ja.
Also ihr seid wirklich und sind beide deine Eltern da irgendwo noch mit irgendwie involviert, Sparringspartner oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also als im Mentoring auf jeden Fall. Mein Vater sowieso im Mentoring, der ist aber operativ, was den Bereich der Jugendhilfe ausgeht, komplett raus. Aber wir haben ja noch einen Schulträgerverein und eine eigene Förderschule. Und die macht er noch komplett. So. Das macht er schon noch, weil das auch noch mein eigenes Konstrukt ist, wo auch also wirklich eine komplette Schule mit 65 Schulplätzen, die auch ausgelastet ist, wo natürlich viele Kinder von uns auch untergebracht sind. Daraus ist die Schule ja auch entstanden. So wie immer alle unsere Dinge entstanden sind, irgendwo das gibt es nicht und dann haben wir es halt selber gemacht. Ne? Ja, und das macht er noch. Und dann über die Immobiliengesellschaft, die wir ja auch noch halten, sind wir natürlich auch noch, die liegt auch operativ bei ihm, wobei die ja eher, ich sag mal, verwaltet. Ja.
Wie ist denn das? Also ihr habt ja die Eibenhorst GbR, das ist ja die im Grunde genommen, wo die 14 Häuser drin sind, wo diese ganze Sache ist. Jetzt habt ihr ja auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, du und deine Frau die Kunterbunt-Stiftung gegründet. Ist das richtig?
Genau.
Jetzt nur du und deine Frau, oder?
Genau. Meine Frau und ich haben die Kunterbunter-Stiftung gegründet. Das ist eine Idee, die ist entstanden, auch aus Erfahrungen, die ich auch von Werder Bremen noch mitgenommen habe. Also da war ich damals bei der Gründung der SV Werder Bremen Stiftung, durfte ich mitmachen und war involviert und viele Projekte dann auch umsetzen und mitentwickeln. Und aufgrund dessen, dass die Tür oft geschlossen war mit Themen, die ich umsetzen wollte, weil der sportliche Erfolg mal mehr oder mal weniger da war. Und ich einen Raum schaffen wollte, der für alle inspirierend war. Und meine Frau gesagt hat, Mensch, das ist eine super Idee. Da will ich unterstützen, lass uns das gemeinschaftlich machen und sie dann so die treibende Kraft auch und mit war, das dann auch wirklich umzusetzen. Haben wir das dann jetzt 2024 ja erst final rechtlich umgesetzt und sind dann so im ersten ganzen Jahr jetzt mit der Stiftung und das macht total Bock. Also auch wenn ich in meiner Kernarbeit irgendwie mein Thema habe, was gerade ätzend ist oder was wirklich scheiße ist, was mich wirklich nervt, dann lege ich das beiseite und mache eine Stunde Stiftung und dann geht's mir blendend. Das ist so ein, ja, weil man einfach so völlig frei agieren kann. Egal, wie es ist und du völlig kreativ und sinnstiftend ja auch dort was entstehen lassen kannst. Und das ist schon cool. Und das, genau, haben wir
Habt
2024.
ihr dann einen konkreten Fahrplan, was ihr unterstützen wollt mit der Stiftung?
Also erstmal habe ich gesagt, ich möchte keine reine Förderstiftung sein, die nur Gelder nimmt und Gelder verteilt an andere soziale Einrichtungen oder so, sondern ich möchte selbst entwickeln und selbst Projekte umsetzen mit den Geldern. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte eine selbst operative Stiftung, wo auch ein eigener Mitarbeiterstab hintersteckt, der nachhaltig Konzepte entwickelt, Projekte umsetzt. Und wir haben das natürlich auf verschiedene Säulen gesetzt. Was ich gesagt habe, was ich auf jeden Fall machen möchte, ich möchte vom ersten Punkt an zeigen nach außen hin, dass wir eine moderne, eine junge und eine innovative Stiftung sind. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, genau. Und dadurch, dass wir jetzt erst im Herbst letzten Jahres gestartet sind und man ja so diese ganze konzeptionelle und ein Leitbild und eine Philosophie und. Ich meine, du warst gerade selber im Workshop auf Mallorca und hast an vielen Dingen gearbeitet. Das nimmt ja unheimlich Zeit in der Vorbereitung, in der Durchführung und in der Weiterentwicklung auf sich, auch so ein Team neu zu erstellen und das dann auch zu festigen und die Stärken eines jeden Teammitglieds auch zu nutzen. Und da waren wir jetzt so bis Sommer dran und sind jetzt erst mit den Projekten gestartet. Und jetzt haben wir geile Sachen vor. Ja, das ist
Bei
so.
uns ging es ja relativ einfach, da ging es ja nur um die Weltherrschaft.
Ja,
Also,
gut, das ist
weißt du,
natürlich ein kleineres Thema.
das haben wir einfach sehr einfach
Ja,
runtergebrochen.
das haben wir letztes Wochenende auch mal kurz gemacht.
Es gibt so eine abgedroschene Frage, die man stellen kann, aber die eigentlich gar nicht immer schlecht ist, weil dann muss man mal drüber nachdenken. Wenn du jetzt die Zukunft der Jugendhilfe und Kinderhilfe siehst, und du siehst Almhorst und auch gerne Kunterbunter. Wo seid ihr in 10 Jahren? Wo bewegt ihr euch hin? Wo willst du sein in 10 Jahren? Oder was würdest du gerne in 10 Jahren über dich und deine Projekte lesen?
Oha, das ist wirklich sehr schwer. Also, im Bereich Eibenhorst, wenn ich jetzt mal nur den Eibenhorst nehme, dann möchte ich in 10 Jahren vom Wachstum oder Nichtwachstum möchte ich gar nicht sprechen, weil das ergibt sich auch mit der Zeit und mit Bedarfen und so weiter. Aber ich möchte in 10 Jahren die gleiche Qualität nach innen in meine Arbeit und für das Unternehmen erbringen können, die wir auch jetzt bringen. Das wäre mir wichtig. Mit welcher Größe? Und das sowohl für Mitarbeitende als auch für die Kinder, die bei uns leben, weil wir hier ein Konstrukt geschafft haben, was super, super wertvoll ist. Und da ist es einfach nur mein Anspruch und das wäre mein Wunsch, dass das in 10 Jahren so weiter. Und da werde ich darauf hinarbeiten. Und vielleicht sagen ja auch mal meine Kinder oder auch die Kinder meiner Geschwister mal, okay, das kann weitergeführt werden, dass so die Familientradition auch aufrechterhalten kann, weil viele Familienunternehmen ja auch überführt, verkauft und so weiter werden. Und ich finde diese Art der Geschichten, die Familienunternehmer auch mit sich bringen, ne, möchte ich gar nicht jetzt ganz ausholen, aber ich habe hier nur so eine alte Kutsche vorm Büro stehen, mit der wir damals am anfänglich noch unterwegs waren, mit den Kindern Ausflüge gemacht haben. Zwei
Ja.
Haflinger, die Kutsche und wir alle hinten drauf als Kinder. Und diese Kutsche will ich jetzt bei unserem neuen Standort, den wir gerade bauen, irgendwie ins
In Szene
äußere Bild
setzen.
mit, ja, in Szene setzen, weil es so Geschichte hat. Und diese Geschichten
Ja.
hast du eben nur, wenn es von Familien zu Familien weitergeführt wird. Und bei der
Total.
Kunterbunter-Stiftung wünsche ich mir, dass wir es schaffen, dass diese Stiftung Partner und Unternehmen und ja einfach findet, die mit dafür sorgen, dass die Arbeit der Stiftung auch dann sehr innovativ mit immer modern, immer im Sinne der Kinder und Jugendlichen sich auf die Zukunft ausgerichtet tragen kann, aber vor allen Dingen auch mit einem eigenen Mitarbeiterstab sein kann. Und wenn ich mir wirklich ein Bild malen könnte, was in 10 Jahren ist, dann würde ich sagen, wir wollen die innovativste und coolste Kinder- und Jugendstiftung Deutschlands werden. So,
Super.
das wäre
Pass
so
auf,
ein Riesenziel.
bevor wir gleich auf meine Lieblingsfrage immer kommen mit Immobilien, erzähl mir mal die lustigste Geschichte, die bei euch in den Häusern passiert ist. Wir wollen ja was Positives, Lustiges hinterlassen. Was ist denn so das, wo du sagst, das war der krasseste Schenkelklopfer, den du mitbekommen hast über die Jahre hinweg?
Der
Ich hoffe,
krasseste
da gibt's
Schenkel.
was. Also, wo
Ja,
du sagst
so.
einfach, ey, Alter, das war so krass und so lustig oder spaßig oder. Das kann
Ich
ja
muss mal
auch.
überlegen. Ich muss, das Schlimme ist ja, man muss auch überlegen,
Genau,
was kann und darf man auch preisgeben.
als du damals das Auto geklaut hast. Nein, also.
Nee, oh, das ist eine Geschichte, die kann ich wirklich preisgeben. Aber ich habe kein Auto geklaut, aber das ist eine Geschichte, die habe ich tatsächlich im Kopf. Wie so ein kleiner Junge, wie ich damals war. Wir waren hier in unserem Gründungshaus, also in dem Kinderhaus, wo alles angefangen hat, wo wir dann auch gewohnt haben. Und ich war wirklich ein schwieriger, also was ein schwieriger Junge, will ich nicht sagen. Es war herausfordernd, weil ich sehr viel Energie hatte und auch sehr viel und auch sehr viel Mist gemacht habe, sagen wir es mal so. Also ich hatte in der Schule, wo wir vorhin waren, mein eigenes Büro damals von dem Lehrer bekommen, hinten in der Ecke, ein Schreibtisch so, damit ich nicht raus konnte. Da saß ich und der Satz, Ordnung auf dem Tisch ist Ordnung im Kopf, den präge ich noch heute von meinem Lehrer. Liebe Grüße da auch, Herr Koldewey und Herr Lehnberg, vielen Dank. Und eine Geschichte habe ich tatsächlich, wie lustig die war, weiß ich allerdings nicht. Also für mich war sie, ist sie jetzt lustig, für meine Eltern war sie sehr erschreckend. Man als Junge findet man ja alles, was brummt und einen Motor hat und so, immer richtig gut. Und das war bei mir natürlich auch so. Und ich habe irgendwann darauf gewartet, dass meine Eltern mal nicht da sind. Dann war eine Erzieherin hier, die auf die Kinder und auf mich und so aufgepasst haben. Die waren dann halt da. Aber die haben natürlich auch zu tun. Und irgendwann, ich konnte in meinen Privatbereich rüber und dann wieder zurück. Das ist natürlich so das, was ich konnte. Und irgendwann habe ich mir den, meine Mutter hatte sich damals ein Golf 3 Cabrio. So ein richtig, oder Golf 3 oder Golf 2, weiß ich gar nicht mehr, aber ein richtig cooles Ding damals. So einfach ein Cabrio. Wollte sie immer haben, hatte sie sich damals gegönnt und gekauft. Und der stand dann hier auf dem Hof und meine Eltern waren nicht da. Und ich denke, Mensch, da liegt der Schlüssel da auf dem Tisch. Keiner ist da. Rasenmäher, Trecker, weißt du auch nicht, wie der angeht. Kannst du ja mal. Setze dich mal rein. Und dann habe ich mich in den Wagen tatsächlich gesetzt, hab ein bisschen rumgespielt, hab ein bisschen rumgefahren und gib auch Gas und Kupplung und so alles rumprobiert. Und mit einer Geschwindigkeit schoss das Ding in einem Rückwärtsgang zurück gegen diese. Also man muss sich vorstellen, es ist einerseits gefährlich gewesen, einerseits aber auch ein bisschen witzig. Sind wir an so einer Hauptstraße gewesen und wo man durch so ein großes Tor geht mit zwei riesen Pfosten und da kommt man auf diesen Parkplatz drauf und ich bin mit voller Granate mit diesem neuen Golf 3 rückwärts gegen diesen Pfosten geballert, habe den Schlüssel einfach nur stecken lassen und bin rein ins Haus gerannt und habe mich an den Tisch gesetzt und ein Buch gelesen. Und in der Hoffnung, in meiner blauäugigen
Hält keinem auf.
Nee, also da wird wohl irgendeiner, das wird sich wohl von alleine erledigen. Aber ja, also das fällt mir jetzt so ein, ist vielleicht nicht die witzigste Geschichte, aber ist für mich eine prägendste Geschichte,
Haben
weil ich
deine
da auch
Eltern
wieder
reagiert?
gemerkt
Ich
habe.
glaube, das interessiert uns hier alle auch noch mal ganz kurz. Wie haben sie reagiert?
Ja, ich hab natürlich einen riesen Anpfiff bekommen, logischerweise. Aber meine Eltern haben immer eine. Haben die Kunst immer daran, nicht die Kritik, dass es irgendwie persönlich wird, dass oder so eine persönliche Wirkung hat, sondern immer, dass die Angst da mitspielt, mit reinzubringen und dass das der schwerwiegende Part für für diesen Krach jetzt ist, weil am Ende war es halt einfach saugefährlich. Ne? Ich hätte einen halben Meter weiter links durchfahren können, dann wäre ich auf der Hauptstraße gelandet und dann hätte sonst was passieren können. Ja, aber heutzutage denke ich nur, dieser arme Golf 3, nagelneu, was hat das noch mit meiner Mutter gemacht? Das hat ja für mich damals keine Rolle gespielt, sondern für mich ja nur eine Rolle gespielt. Habe ich nur an mich gedacht und hatte für mich selber Angst. Und man denkt ja dann als Kind noch nicht darüber nach, was macht das dann in dem Augenblick auch wirklich mit meiner Mutter. Sondern ich war einfach froh, wie sie reagiert haben. Aber ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob es auch mit einem Hausarrest oder so verbunden war. Das gab es ja damals auch noch. Da bin ich ja auch nicht befreit von geblieben. Hat auch eine Wirkung gehabt, fand ich jetzt auch nicht so schlecht, ehrlicherweise.
Aber ja. Ich sag dir eins, meine Mutter hatte auch dieses besagte Golf Cabrio. Das war auch ihr Ding, in dunkelblau, ja. Weiß ich noch, mit schwarzem Leder. Ja. Mega Auto, den hatte sie ein halbes Jahr in Berlin, dann ist er geklaut worden. Ja. Weg war er.
Ja, ja, weil so unser kaputt war.
Und genau, und apropos Stummarrest habe ich immer bekommen, maximal hielt das eine Stunde. Dann kam mein Vater rein und hat gesagt, ach, ist ja nicht so schlimm, jetzt kommt mal wieder raus. Das läuft. Du, meine Lieblingsfrage, die ich immer stelle, weil wir heißen ja Real Hope Talk, also Real von Real Estate. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und du komplett ausflippen darfst und du darfst dir die Traumimmobilie Nummer 1 selber bauen, für dich, deine Kinder, wie soll die aussehen? Was muss die können, was muss die haben?
Ja, also meine Traumimmobilie, da gibt es Unterschiede. Ich werde es jetzt mal auf meinen Wohnbereich hier beschränken, weil ich habe natürlich auch eine Traumimmobilie auf Mallorca, sieht für mich anders aus als eine Traumimmobilie hier in Norddeutschland, muss ich ehrlicherweise sagen. Richtig. Aber ich würde es jetzt mal, oder ein Alpenchalet, ne? Also am liebsten wären so alle drei Sachen für mich. Gut, aber
Geld spielt keine Rolle.
Ja, das stimmt. Dann wäre es tatsächlich so. Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich ja tatsächlich ein Berg- und Alpenchalet mit freier Sicht ein bisschen erhöht haben, mit viel Glas, mit Infinity Pool so ein bisschen über den Bergen. Ja, das wäre schon so Sache, die würde ich in den Bergen machen, auf Mallorca. Ähnlich, aber in einem anderen Stil, logischerweise in einem mediterraneren Stil, mit eigenem Bootsanleger und eigenem Gang, Weg zum Strand und idealerweise noch einen eigenen Strandabschnitt. Das wäre natürlich top. Und hier wäre es ein richtig schönes, alter Resthof, so ein bäuerlicher Resthof, mit einer langen, uneinsehbaren Auffahrt. Das heißt, ich kann nicht, wenn ich vorbeifahre an dem Haus, schon reingucken und sehe, was also sehr uneinsichtig, mit einer langen Auffahrt, wo man so durch so eine Allee durchfährt, die richtig schön begrünt ist. Ich auf den Hof rauf war und dann, das Haus darf gar nicht so groß sein, weil da muss man sich auch immer drum kümmern. Da denke ich auch praktisch und ich will auch nicht, ich will auch nicht viele Angestellte in meinem eigenen Wohnraum rumlaufen haben. Das heißt, das muss auch alles machbar sein. Was ich immer haben muss, ist ein Pool. Und heutzutage muss ich sagen, ich würde mir einen eigenen Paddleplatz mit auf mein Grundstück bauen, weil ich unheimlich gern Paddle-Tennis spiele. Das ist eine Leidenschaft, die habe ich jetzt langsam entwickelt. Tennis sowieso, aber Paddle-Tennis, das ist ein richtig geiler Sport, der sehr kommunikativ ist, der sehr viel mit sich bringt. Und der macht richtig, richtig Laune. Und den würde ich mir mit aufbauen, ja.
Muss ich übrigens echt dazu kurz sagen, ich war hier. Paddle-Tennis ist bei uns ja jetzt relativ neu erst in Kitzbühel, ist jetzt in Reit gebaut worden, 2. Ich war zur Eröffnung und habe das erste Mal, ich habe früher so ein bisschen Tennis gespielt, ja, habe das erste Mal Paddle und habe gedacht, leck mich am Arsch, ist das geil. Das geht schnell, das macht Spaß, du hast sofort Erfolgserlebnisse. Ja. Ich glaube, man muss es auch zu viert spielen, damit man wirklich viel Spaß hat. Also wenn du das nächste Mal kommst, ja gut, du kommst natürlich jetzt, habe ich dir ja schon gesagt, am 20. Dezember kommst du ja mit deiner Frau zur Gala hier nach Kitzbühel.
Selbstverständlich.
Hast du ja eingetragen.
Das weiß ich.
Ja, ja, die Kinderlachen-Gala, da passt du ja auch hervorragend hin. Genau, also 20. Dezember. Und da können wir leider kein Paddle spielen, aber wir sollten dringend mal gucken, dass wir irgendwo, wenn das Wetter wieder wärmer ist, Paddle spielen.
Weil das ja, macht, unbedingt.
Das macht schlimm Laune. Jetzt sind wir am Ende, mein lieber Tim, aber...
Jetzt schon.
Ja, wir könnten noch 2 Stunden weiterquatschen.
Ja, genau.
Wir haben eine Playlist, auch bei Spotify, wo wir immer von unseren Gästen so den All-Time-Love-Hit Evergreen reinpacken. Sag uns dein.
Ja, ich habe natürlich, wie du schon gesagt hast, mehrere Lieder, aber ich habe auch einen gehabt, der mich auch ein bisschen geprägt hat und auch so ein bisschen den Schritt von Werder zu meiner jetzigen Tätigkeit geprägt hat und der auch im Stadion bei meinem Abschied lief, beim Heimspiel und mir gewidmet wurde. Und das ist von Clouseau Neuanfang. Und den würde ich mal ins Rennen schicken, weil ich glaube, der bringt ganz viel mit sich und den kann man auf verschiedenste Lebensbereiche und Entwicklung also darauf beziehen. Ja, den würde ich mal
Okay.
nehmen wollen.
Letzte schnelle Anekdote zu Clouseau. Oder wie heißt der? Wie wird er ausgesprochen? Ich kann es
Clouseau.
nicht. Clouseau.
Ja.
Der war auch jetzt auf Mallorca in dem gleichen Hotel wie wir. Der saß
In dem
jeden Abend,
Bikini-Orte.
genau, der saß jeden Tag am Nachbartisch.
Echt?
Und der hat dort gerade vier neue Lieder geschrieben. Und hat sogar. Ich weiß nicht, da, weiß nicht, ob ich das sagen darf. Soll ich es einfach sagen? Sonst im Notfall müssen wir es wegpiepen. Der
Wir
hat
sind
in
ja
die,
unter uns.
genau, der hat in dem Bikini-Hotel ein eigenes kleines Tonstudio.
Ach, du ahnst es nicht.
Ja, voll cool. Also
Das heißt,
das
er ist
ist,
öfter.
der ist da relativ oft, ja. Ach, scheiße, ich hau mich hier gerade voll in die Nesseln, ja. Wahrscheinlich hätte ich das nie sagen dürfen, weil das ist Top Secret. Aber du, Mann, er war da. Ich habe ihn gesehen.
Ja, sehr
Genau.
gut.
Sehr
Das
gut.
ist ein Riesenzufall, der eher unabgesprochen war. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil das ist ja, euer Workshop ist noch nicht so lange her. Und das mit Clouseau wusste ich auch nicht. Das ist natürlich richtig geil. Ja,
Also wenn du
mega.
auch mal einen Workshop machen möchtest, gerade mit deiner Mannschaft auf Mallorca, kann ich dir das nur empfehlen. Ich kann dir da auch ein gutes Intro machen. Es war super, es war schön und es tut gut, mal so Tapetenwechsel und einfach mal sich zu unterhalten.
Schön.
Tim,
Muss ich
grüß
Jessica
deine,
noch
F
fragen?
die, genau, die, ob sie das mit euch macht.
Ja,
Genau,
genau.
grüß deine Frau ganz lieb. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt kurzfristig bleiben und wir sehen uns spätestens am 20. hier in Kitzbühel.
So machen wir
Guck,
das.
dass der
Auch liebe
Smoking noch
Grüße an Kind
passt.
und Frau. Bitte?
Guck, dass der Smoking noch passt. Muss ich dir schnell
Ja,
erzählen.
ich. Es
Letztes
ist
Jahr,
ein neuer da. Es muss ein neuer sein.
also ich sag dir eins, letztes Jahr war ja das erste Mal unsere Kinder lachen Gala und ich habe mich von meiner Frau in so Frischhaltefolie einwickeln lassen, weil das ging sonst nicht, ja. Und hab Smoking mit schwarzem Rollkragenpullover getragen. Sah ziemlich stylo aus und ich sah dann auch schlanker aus und hab jetzt Gott sei Dank abgenommen.
Ja,
Aber das
gut, ich
war's
habe
jetzt.
zugenommen. Ich werde Probleme bekommen. Vielleicht sollte ich die Geschichte mit der Frischhaltefolie mal ausprobieren.
Wickel dich ein. Also, Tim, ciao, ciao.